Willkommen zum UOKZ-Podcast von meinem Vater.
Heute mit
Alexander Cornelsen.
Viel Spaß!
Ich bin der typische Mensch, der alles kann, aber nichts gut. Also ich habe irgendwann mal studiert, das lief nicht so gut, habe parallel mal gegründet. Das ging schon besser, aber habe ich auf jeden Fall das Thema Entrepreneurship für mich entdeckt und immer wieder was Neues gestartet und alles gemacht zwischen Unternehmensberatung, Marketing, Community Management, irgendwo hier und da. Und was am Anfang sehr frustrierend war, ist 20 Jahre später sehr nützlich, wenn man überall so einen kleinen Einblick hat und entsprechend Dinge von Grund auf breit aufbauen kann. Wir sind gereist vom Norden Kanadas bis zum Süden Feuerlands, also Patagonien. Also einmal Nord- und Südamerika quer durch, um entsprechend die Moore der Welt zu erforschen, weil alle verschiedenen Moore, die es auf der Welt gibt, gibt es auf diesen beiden Kontinenten. Wir werden nicht aufhören zu reden und in Podcasts zu gehen und auf Bühnen zu gehen, bis nicht alle Menschen verstehen, Moore sind unsere Chance.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ihr seid goldrichtig hier in der neuen Episode Nummer 260 und ich freue mich riesig, dass Alexander Cornelsen heute bei mir ist. Alexander kennt sich mit New Work ziemlich gut aus. Er hat viele Jahre den New Work Stories Podcast von Xing mit moderiert und gehostet und hat auch schon selber in unterschiedlichsten Positionen und Situationen gearbeitet, sowohl in Deutschland als auch im Silicon Valley. Er hat selber schon gegründet. Und er hat als Marketingdirektor lange jetzt auch gearbeitet bei einer Digitalagentur und hat jetzt aber vor gar nicht so langer Zeit nochmal ein neues Kapitel aufgeschlagen, über das wir heute sprechen. Mission to Mars, es geht um die Rettung der Moore und auch um die Sensibilisierung. Warum sind Moore so wichtig für unseren Globus, für unser Klima und wie kann man etwas dafür tun? Was hat das mit Aktivismus zu tun und vielleicht auch sogar mit neuer Arbeit? Darüber sprechen wir heute. Wir reden außerdem über Bücher, denn Alexander hatte schon mehrfach auf LinkedIn darüber geschrieben, dass er 100 Bücher im Jahr liest. Ich wollte wissen, wie geht das? Ich bin ja froh, wenn ich 12 Bücher im Jahr schaffe. Das ist immer so mein Ziel. Und auch darüber reden wir. Er teilt seine wichtigsten Bücher. Wir reden über das Lesen auch nochmal. Ein interessanter Aspekt dieser Folge. Ich wünsche euch gute Unterhaltung, viel Spaß und vor allen Dingen auch viel Inspiration. Und wir hören uns später nochmal wieder.
New Work Chat Werbung.
Und ich möchte euch noch auf eine Aktion hinweisen in eigener Sache. Am 31. Oktober 2024 starten wir in die 5. Eisbademeisters-Saison. Hier in Rostock, Warnemünde am Strand, dort wo alles begonnen hat, mitten in der Pandemie im Lockdown. Was hat es damit auf sich? Wir gehen Eisbaden und zwar den ganzen Winter springen wir ins kalte Wasser der Ostsee, die wirklich ziemlich kalt wird. Es geht runter bis 1 Grad. Zufrieren tut sie selten. Und wir gehen nicht nur rein, weil es uns Spaß macht, weil es unserer Gesundheit gut tut, sondern wir wollen damit was Gutes tun. Auch in diesem Jahr, in diesem Winter, wollen wir Spenden für soziale Zwecke sammeln. Wir haben in der Vergangenheit unter anderem für die Tafel gesammelt, für den Obdachlosenhilfeverein in Rostock, für die Geflüchtetenhilfe. Und jetzt suchen wir aktuell gerade wieder einen neuen Spendenzweck und ihr könnt gerne euren Vorschlag machen. Wenn ihr da eine Idee habt, dann geht doch mal auf unsere Seite eisbademeisters.de. Da gibt's alles zu unserer Social Crowdfunding Aktion. Da sind mittlerweile auch ein paar Leute beteiligt. Jeder kann mitmachen und jede natürlich. Also wenn ihr mögt, schaut da gerne mal rein. Und es gibt auch einen Instagram-Kanal. Da gibt es dann aktuelle Bilder, Eindrücke, Videos. Wir gehen auch mal live aus dem kalten Wasser. Schaut euch das mal an auf instagram.com/eisbademeisters. All das in den Shownotes. Und wenn ihr nicht in Rostock seid, sondern in Münster, Flensburg, Hamburg, Berlin, dann könnt ihr auch dort die regionale Eisbademeisters-Crew besuchen und dort joinen. Dabei sein, denn mittlerweile gibt es die Eisbademeisters in verschiedenen Städten. Also, schaut euch das mal an, macht mit, seid dabei oder kommt vor allen Dingen auch gerne als Sponsor an Bord. Ich freue mich, von euch zu hören.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Alexander heute da ist am frühen Morgen. Schöne Grüße aus Rostock.
Wunderschönen guten Morgen. Schöne Grüße aus Osnabrück.
Osnabrücklin, oder?
Aus der Bronx.
Seit wann bist du wach? Jetzt Hand aufs Herz. Wie viele Minuten?
Seit einer Stunde. Also wir haben die Regel, dass ich morgens um 7 das Baby bekomme, spätestens, meistens eher um 6, und dass meine Frau noch ein bisschen schlafen kann. Das heißt, ich bin schon länger wach, aber ich habe sie abgegeben, um den Podcast machen zu können.
Oh, das wissen wir sehr zu schätzen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich glaube, viele folgen dir und deinen Projekten und deinen hunderten Büchern, die du liest und dem Podcast, den du lange, lange gemacht hast. Und von daher habe ich natürlich auch viele, viele Fragen mitgebracht. Und wir starten natürlich mit der wichtigsten. Wie würdest du meiner mittlerweile 11-jährigen Tochter Mathilda, ja, die das Intro anspricht, wie würdest du ihr eigentlich erklären, was du aktuell so machst?
Ja, darüber habe ich den ganzen Morgen nachgedacht. Ich würde sagen, sag mal, weißt du eigentlich, was Moore sind? Und vermutlich würde sie dann sagen, hä, das sind doch diese gruseligen Orte mit Mücken und in jedem Gruselbuch, auch bestimmt bei Harry Potter, gibt es Moore und das ist kein schöner Ort. Aber würde ich sagen, ja, das ist das Bild, was wir von Mooren haben. Dabei sind Moore wundervolle magische Orte, die unseren Planeten schützen. Das weiß man dann meistens nicht, weil bei uns in Deutschland 95% davon einfach zerstört sind. Und das Spannendste für dich vielleicht, Moore sind Klimahelden. Vom Klimawandel hast du vielleicht schon gehört, vielleicht war es auch auf einer Fridays for Future Demo. Und Moore sind doppelt so stark, wenn es darum geht, CO2 zu speichern zum Beispiel. Oder Moore schützen uns vor Fluten und vor Dürren. Und das machen wir. Wir wieder erstellen Moore wieder her oder schützen das, was noch da ist.
Das ist auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Beruf, oder? Der wird in der Schule nicht angeboten, wenn es darum geht, was man mal so werden kann.
Nee, und als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe vor 3 Jahren und ich sie beim ersten Date gefragt habe, was machst du eigentlich? Und sie meinte, ich bin eine Moorwissenschaftlerin, war das genau meine Reaktion, wo ich sagte,
ich bin im Moor-Business.
Was ist das? Warum machst du das? Und hä? Ja, ich war nicht sehr eloquent in dem Moment, ich war nur so, hä?
Aber was ist denn mit den Mooren? Also ich denke auch an Herr der Ringe, da gibt es auch immer diese Moor-Szenen.
Ja, genau.
Warum haben die so ein schlechtes Image?
Naja, das schlechte Image ist vor allem, wenn man da theoretisch einsinken kann. Also oft sehen die aus wie eine bepflanzte Fläche, eine grüne Fläche, und wenn du durchgehst und nicht weißt, dass da drunter Wasser ist, weil Moore praktisch über das Wasser wachsen und darunter das Wasser bleibt, besteht die Gefahr, dass man da reinfallen könnte. Passiert bei intakten Mooren eigentlich nicht, weil diese Schicht der Pflanzen so dick ist, dass du drüber laufen kannst und dass sie eher wackelt und bebt, also wie so ein Wasserbett eigentlich. Aber natürlich ist das hier und da mal in der Vergangenheit passiert. Oft wurden auch Menschen wirklich in Zeremonien in Mooren versenkt.
Okay.
Also wirklich zeremoniell, um die praktisch zu konservieren, weil Moore, also Menschen, die in Mooren versinken würden, die würden dafür immer konserviert werden, weil da kein Sauerstoff ist. Wie Mumien würden die aussehen. Und wenn die dann nach 1000 Jahren rausgeholt werden, sehen die ein bisschen ledrig aus, aber fast schon intakt. Und das ist ziemlich magisch und auch entsprechend düster und da lässt sich einiges drüber schreiben.
Und ihr bringt jetzt neue Narrative sozusagen an den Start. Es gibt sogar einen Moorathon demnächst. Ja. Aber der Reihe nach, wir wollen dich natürlich heute auch kennenlernen. Für die, die dich vielleicht auch noch nicht kennen, gib uns doch mal ein bisschen Hintergrund zu dir. Du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, der mit Moor nicht so viel zu tun hat.
Ich bin dieser typische Mensch, der alles kann, aber nichts gut. Also ich habe irgendwann mal studiert, das lief nicht so gut, habe parallel mal gegründet, das ging schon besser, aber habe ich auf jeden Fall das Thema Entrepreneurship für mich entdeckt und immer wieder was Neues gestartet und alles gemacht zwischen Unternehmensberatung, Marketing, Community Management, irgendwo hier und da. Und was am Anfang sehr frustrierend war, ist 20 Jahre später sehr nützlich, wenn man überall so einen kleinen Einblick hat und entsprechend Dinge von Grund auf breit aufbauen kann. Aber bevor ich die Moore gemacht habe, war ich Marketingleiter einer großen Agenturgruppe. Und habe im Prinzip, was habe ich gemacht? Ich habe versucht, Menschen dazu zu bringen, Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Und Geld, das sie nicht haben, so ungefähr. Und das hat mich in eine gewisse Sinnkrise gestürzt. Dann habe ich angefangen, viele Bücher zu lesen. Habe parallel den New York Stories Podcast gemacht. Mhm. Also der New York Szene habe ich ein bisschen Austausch gehabt. Und entsprechend viele Bücher gelesen, wie kann man eigentlich Gutes bewirken? Wie kann ein Unternehmen Gutes bewirken? Wie können Menschen Gutes bewirken? Und hat dann dieses, ich nenne es mal Booksmart. Ich wusste dann, wow, cool, alles klar, so geht die Markenstrategie für ein nachhaltiges Thema, so kann man Menschen dafür begeistern und. Aber das Thema hat mir gefehlt. Und da kam entsprechend Anni ins Spiel und Tinder.
Tinder. Ja, du, es gibt auch gute Geschichten offensichtlich, die da so entstehen, ne?
Das auf jeden Fall.
Aber du hast das jetzt sehr bescheiden, sehr schnell durchgesprochen. Da sind ja schon noch mal ein paar interessante Episoden drin gewesen in der Geschichte. Unter anderem warst du im Silicon Valley, habe ich gelesen.
Ja, genau. Also da wurde ich, da war ich gerade Gründer in Deutschland und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht auch in Kalifornien was gründen möchte. So ein IT-Unternehmen für Online-Bezahlungsmethoden. Thema nicht so mega sexy, aber mit Anfang 20 so ein Unternehmen im Silicon Valley aufbauen zu können, war eine Chance, die ich auf jeden Fall wahrgenommen habe. War am Ende nicht so lang. Also ich war insgesamt nur 6 Monate, trotz 5 Jahre Visum für die USA, weil meine Mutter sehr krank geworden ist und ich habe es persönlich nicht ausgehalten, in Anführungsstrichen am Ende der Welt zu sein, während sie zu Hause im Krankenhaus ist. Das war wirklich auch so, dass ich ihr im Krankenhaus Tschüss gesagt habe, weil meine Motivation war so stark dahin zu gehen. Ich hatte gedacht, wenn ich das nicht tue, dann würde ich es mein Leben lang bereuen. Aber wiederum, das kam mir dann um die Ohren geflogen, wo ich dann gemerkt habe, das halte ich nicht aus, war dann für Weihnachten mal da und dann war relativ schnell klar, back to good old Germany, war aber eine besondere Erfahrung, weil wir damals schon sehr viel mit den Googles und Facebooks der Welt gearbeitet haben.
Wann war das?
Das ist jetzt 10 Jahre her. Mhm. Sogar noch mehr. Ja, ungefähr 10 Jahre. Boah, ich weiß gar nicht. Jahreszahlen sind nicht so meins. Auf jeden Fall schon eine halbe Ewigkeit her. Und hatte ich das erste Mal Einblick in die neue Arbeitswelt. Also da waren die Google-Campusse schon da mit, du hast alles da von Freibier, Tischtennisplatte, Swimmingpool und keine Ahnung was.
Kita auch, ne?
Kita, alles, musste nicht mehr nach Hause gehen. Und damals habe ich das noch sehr positiv gesehen. Ich fand das fantastisch, da zu sein. Erst viele Jahre später habe ich gemerkt, dass das eher so ein Sektenkultgefühl schafft, wo man sich von der Außenwelt abschottet, nur noch arbeitet. Aber da hilft ja die New Work-Reflexion etwas.
Kennst du den Film oder das Buch The Circle?
Ja.
War das so in der Richtung?
Genau so ist es. Also genau, es ist bei The Circle ist ja noch ein bisschen Romantik und noch ein bisschen Drama drin als persönliche Story. Ich glaube auch verfilmt mit der wundervollen Emma Watson. Ja. Habt ihr Film nicht gesehen? Also das Buch fand ich richtig gut. Und genau dieses Szenario zeichnete sich damals schon ab. Und deswegen fand ich das Buch damals ziemlich klug, weil das schon vorausschauend war. Und es ist immer noch so von vielen Menschen, dass sie auch solche Organisationen sehr, sehr loben. Aber wenn das gerade deutsche Unternehmen kopieren und sagen, hey, wir sind eine Familie, wir sind ein Zuhause, du hast alles hier, du musst gar nicht mehr nach Hause gehen, hat das sehr, sehr viele Gefahren. Und gerade im Hinblick darauf, dass wir ausbrennen und an nichts anderes mehr denken oder noch schlimmer, uns über unsere Arbeit nur noch definieren. Was machst du? Ah, ich bin bei Google. Und weiter? Ja, Online-Marketing. Okay, tschüss.
Aber Google hatte ja auch schon relativ früh diesen freien Tag oder diese freie Zeit eingeräumt für die Mitarbeitenden, die dann eigenen Projekten oder Projekten, die ja dann auch am Ende des Tages mit der Arbeit zu tun haben, aber denen nachgehen können. Hat das nicht eventuell mit New Work auch zu tun, sowas?
Nein, also tatsächlich wussten die ziemlich genau, wenn die Menschen die Freiheit haben, selber darauf rumzudenken, was sie noch machen könnten. Außerdem, dann entstehen magische Dinge. Also eher war das aus dem Geschäftssinn her, dass sie wussten, dass wenn sie diesen Space schaffen, diesen Safe Space, dass da einfach neue Dinge entstehen. Und da sind ja auch verschiedene Produkte entstanden. Ich glaube, Google Earth ist da entstanden. Also mehrere Produkte, mit denen Google auch wirklich sehr bekannt geworden ist oder noch größer geworden ist. Bekannt waren die ja schon. Und gleichzeitig meine ich auch, dass sie es vor vielen Jahren schon wieder abgeschafft haben. Also das war nicht aus der Motivation heraus, den Menschen die Freiheit zu geben, glücklicher zu sein, sondern aus der klaren Präzision daraus weiteren Profit zu schlagen. Oder anderes Beispiel, dieses länger bleiben und man kann Freibier haben. Was kostet dich ein Freibier als Unternehmen im Einkauf? 50 Cent, keine Ahnung was. Und 50 Cent dafür, dass die Personen noch eine Stunde länger bleiben und sich zu dritt, zu viert nochmal austauschen, ist lächerlich gering. Selbst ein Tischtennistisch lohnt sich nach 2 Tagen. Also genau da muss man darauf achten, dass das aus Sicht der Mitarbeitenden wie ein Entgegenkommen fühlt. Aber irgendwann sind die Pizza-Partys nicht mehr die persönliche mentale Gesundheit wert, meiner Meinung nach.
Und in Deutschland, hast du ja schon gesagt, haben sich viele inspirieren lassen, / ein bisschen anstecken lassen von auch den Büros, die es dann im Silicon Valley gab oder auch in anderen Stellen. Google hatte das ja dann irgendwann auch in Hamburg, in der ABC-Straße. Ich war vor Ewigkeiten auch mal da mit Bällebad und so weiter. Und dann hat man hier lange über Benefits gesprochen und diese Obstkorb-Klischees sind irgendwie entstanden und haben diese New Work-Entwicklung-Bewegung ja mit befeuert in irgendeiner Form. Wie hast denn du diese ganze Entwicklung erlebt, die ja irgendwie in Deutschland nochmal einzigartig ist? Die ist ja in anderen Ländern so nicht zu finden.
Wahnsinn. Also ich habe es geliebt. Ich fand es total magisch. Zu dem Zeitpunkt war ich Unternehmensberater in einem kleinen Team. Wir waren zu viert ganz lange und haben halt unser eigenes Süppchen gekocht und war immer ganz neidisch auf diese großen Organisationen, wo du eben Teil dieser Familie bist. Also da habe ich mal, die habe ich auch besucht und auch in der ABC-Straße, da war ich da und dachte ich, boah, hier will ich bleiben. Und genau das löst es ja bei dir aus. Die Kantine. Ja. Und das ist halt, die laden dich ja extra ein. Dann, ach, nimm, was du willst. Hier, da und dies und das. Ach, nimm noch ein Dessert. Ach, Fritz Cola, das ist kostenlos hier. Und du bist dann wirklich als Person begeistert davon und möchtest dich direkt bewerben. Und das, also per se ist das ja nichts Schlechtes. Also die sind ja auch zufrieden da. Sie können ja auch gehen, wenn sie wollen. Die sind ja nicht angekettet. Aber diese Entwicklung fand ich so toll, dass ich da mehr drüber lernen wollte. Und da haben wir damals auch unser Buch drüber geschrieben. Good Job hieß das, weil wir aber gesagt haben, wenn du einen Good Job hast, dann machst du auch einen Good Job. Und genau da haben wir entsprechend die Themen eingearbeitet, weil ich das so faszinierend fand. Und dadurch kam ich auch in meinem ersten Podcast damals raus, um da diese Dinge nochmal mit Interviews zu verarbeiten. Und da, weil ich merkte, das Thema, naja, es gab schon Dutzende New Work Podcasts, ehrlich gesagt, das wirst du auch wissen.
Es wird aber jetzt langsam ein bisschen dünner.
Ich habe also ehrlich gesagt, das ist mir auch aufgefallen, dass die sind nicht so Durchhaltevermögen wie du. Die holen noch vor Folge 200 auf, so wie bei 196, glaube ich. Du bist jetzt bei 250 drüber. Aber damals gab es schon ein paar, also gerade mit Trautmann, der On the Way to New York war riesig groß. Und das wollte ich unbedingt auch ausprobieren.
Ja.
Vor allem, weil man halt, das Schönste Podcast ist ja, wenn man Interviews macht, man lernt halt inspirierende Menschen kennen. Und man hat die 30 bis 60 Minuten für sich selber. Man kann wirklich alle Fragen stellen. Genau. Und das ist wirklich auch wunderschön. Und da habe ich alles genutzt, um über diese Blase oder diese Entwicklung, möchte ich sagen, zu lernen. Und die ist per se super.
New Work Chat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden. Ich hoffe, dass mentale Gesundheit auch ein Thema ist in euren Unternehmen. Ihr könntet mit Open Up euren Mitarbeitenden wirklich was Gutes tun, denn das Thema ist gar nicht so einfach. 2/3 der Arbeitnehmenden wissen gar nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Und da gibt es ja aktuell viele. Was ist mit Stress? Was ist mit Burnout, Überforderung, was ist mit Mental Load, also auch noch die anderen Themen irgendwie im Kopf zu haben. Und hier kann also Open Up mithelfen. Die 360-Grad-Lösung für das mentale Wohlbefinden bietet also euren Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, Stress abzubauen und so auch ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Von 1:1 Sitzungen mit Lifestyle-Expertinnen und PsychologInnen in mehr als 30 Sprachen bis hin zu Gruppensitzungen, Masterclasses und selbstgesteuertem Lernen mit OpenUp bietet ihr euren Teams die Unterstützung, die sie verdienen. Überall verfügbar und jederzeit. Schon mehr als 1500 Unternehmen arbeiten mit OpenUp und das von Decathlon bis zu Mr. Spex und auch der Sparkassenfinanzgruppe sind viele dabei. Schaut euch das gerne mal an auf openup.de/Unternehmen. Packe ich euch selbstverständlich auch in die Shownotes.
Können ja auch gerne kritisch drüber sprechen. Es gibt ja viele Klischees und es lohnt sich ja auf jeden Fall, mal ein bisschen genauer hinzuschauen, was meinen wir damit. Und heute benutzen den Begriff ja auch nicht mehr so viele. Und am Ende geht es auch nicht um den Begriff, sondern es geht ja um das, was man damit meint. Es geht also um eine gute Arbeit. Du sprachst gerade von Good Job. Was macht so ein Good Job für dich aus?
Für mich ist es ganz klar, dass man den Purpose hat, aber auch fair bezahlt wird. Also nur mit Purpose kann man nicht leben und nur mit Bezahlung auch nicht. Also irgendwo da ist da der Sweet Spot der Arbeitszufriedenheit.
Aber lass uns gerne mal über Purpose auch nochmal sprechen. Du hast schon erzählt, dass du lange auch bei einer Beratung warst, dann bei einer Digitalagentur. War der da für dich individuell nicht zu finden, der Purpose? Oder glaubst du, dass diese Branche nochmal neu darüber nachdenken sollte?
Also Purpose kann ja alles sein. Purpose kann auch sein, ich bin Familienvater von 3 Kindern und habe einen Dackel, muss die irgendwie ernähren und das macht mich glücklich. Das ist vollkommen okay, finde ich auch wundervoll und ehrlich gesagt ziemlich schön in einer Welt, wo alles noch chaotischer wird und sehr Purpose getrieben wird, weil alle Menschen sich selbst verwirklichen wollen. Deswegen ist es die Frage, was ist für einen selber wichtig?
Ja.
Und für mich war das lange Lernen. Also ich wollte möglichst viel lernen, neue Dinge ausprobieren, weil ich gemerkt habe, solange ich lerne, bin ich mit dabei. Und leider, sobald ich das schon kann, werde ich schlechter, weil ich da entsprechend nicht mehr dieses Durchhaltevermögen habe und mich begeistern kann. Hat sich aber weiterentwickelt. Also durch dieses Lernen kam ich halt darauf, die Bücher zu lesen. Also du hast es kurz angesprochen, die 100 Bücher habe ich gelesen in der Phase, das war die Pandemie. Ich war in einer Stadt, Osnabrück, wo ich niemanden kannte und war entsprechend ein bisschen eingesperrt gefühlt und hatte sehr viel Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt ein Jahr hätte mit unendlich viel Zeit, was würde ich tun? Und ich habe nie viel gelesen. Und dann habe ich gesagt, dann schenke ich mir doch dieses Jahr und versuch mal zu einem lesenden Menschen zu werden. Mhm. Und war dann mal relativ schnell angefixt. Das Problem beim Lesen ist, wenn du erstmal anfängst, dich mit Themen zu beschäftigen, die du liest, kommst du nicht mehr raus. Provokativ gesagt, du kannst einen Dokumentarfilm gucken über die Schönheit der Natur. 90 Minuten erzählt von David Attenborough und bist danach, wow, wir müssen den Planeten schützen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du am nächsten Morgen aufwachst und denkst, ich weiß nicht, Fleisch zum Frühstück ist doch so schön, ist da. Aber wenn du es mal Bücher liest und da hunderte von Seiten durcharbeitest, das macht was mit dir, weil es eine Beschäftigung ist und dann kannst du auch nicht mehr zurück, in Anführungsstrichen. Also das heißt, da kam mein Bedürfnis so stark, als Positives für den Schutz des Planeten zu tun, dass ich auch keine Aufgabe machen konnte, die einen negativen Einfluss haben. Also dann gab es irgendwann mal Workshops, wo ich Fachhändlern für Brillen beraten habe, wie sie noch mehr Brillen verkaufen können an Menschen, die schon eine Brille haben. Und da hat mein Körper was mit mir gemacht. Also ich wurde richtig krank. Also ich habe das noch ein bisschen länger gemacht, um für die Mission to Mars noch ein bisschen Einnahmen zu haben. Aber jedes Mal vor jedem Pitch oder vor jedem Consulting-Termin hatte ich Bauchschmerzen. Ich saß eine halbe Stunde vorher auf Toilette und konnte nicht mehr raus, weil mein ganzer Körper irgendwie sich entschlacken musste.
Ja.
Und diese Signale muss man hören. Und das muss nicht so extrem sein. Man kann auch ruhig früher merken, dass es einem nicht gut geht und da reagieren. Mhm. Aber deswegen, bei mir war das so deutlich, eben durch dieses Bücherlesen dann zu erfahren, was dem Planeten passiert. Und in der Sekunde, wo du weißt, dass du Vater wirst, ist das eh geritzt. Also
verändert sich das, ne?
Dann denkst du nicht mehr, was passiert in den nächsten 3 bis 5 Jahren in der Legislaturperiode, sondern was passiert in 50, 60, 70 oder 80 Jahren. Mhm. Und also da kriegst du wirklich Gänsehaut auf dem Kopf, weil du denkst, ich habe keine Ahnung und momentan sieht das nicht gut aus. Und diese typische Frage, warum Menschen diesen Purpose in der Umweltschutz finden, ist ja, was sagst du, wenn dein Kind dich in 50 Jahren fragt, Papa, was hast du damals gemacht? Und da, also von Vater zu Vater, ist das wirklich ein extrem starker Hebel, wo man entsprechend nicht sagen kann, ja, ich habe Brillen verkauft. Oder von mir aus Autos mit Benziner. An Unternehmer mit dicken Karren.
Aber es gab dann sicherlich auch ein Buch, das dich besonders beeindruckt hat, oder?
Ja, Dutzende. Also tatsächlich gibt es 1, 2, wo ich sage, die erwähne ich immer wieder. Wenn du sie hören möchtest, sehr gerne, aber da muss ich ja wirklich warnen, das Buch nicht zu lesen, wenn man nicht danach Gefahr laufen möchte, den Job zu kündigen oder wirklich seinen Kopf auf den Leben zu stellen.
Ja, dann teil mal.
Also das erste ist die Biografie vom Gründer der Marke Patagonia. Das ist so ein Outdoor-Hersteller aus Kalifornien, aus den USA. Also gerade im Outdoor-Sport kennt man die ganz gut. Und die haben halt eine Marke gegründet, die sozusagen für den Planeten arbeitet. Und das Buch heißt auf Englisch Let My People Go Surfing, also auf Deutsch irgendwas, lass die Menschen surfen gehen. Und es ist eine Biografie. Also er beschreibt über sein Leben, wie er aus dem Klettersport heraus was gegründet hat, Unternehmer wurde und dann gemerkt hat, wie er dann mit seinen Gegenständen, mit seinem Produkt die Wände, wo er hochklettert, kaputt macht. Und dann sein Geschäftsmodell ändert und merkt, dass da auch viel Potenzial ist, Gutes zu bewirken. Nicht nur mit den Produkten, auch mit dem Unternehmen. Das war das erste Unternehmen in den USA mit einer Kita, also wo die Mitarbeiter und Kinder zu arbeiten bringen konnten, weil er das wichtig fand, dass man da auch diese Unterstützung hat für junge Mütter zum Beispiel. Und dieses Buch kann man nicht lesen, ohne die Person spannend zu finden. Wenn man die Marke kennt, weiß man, dass da auch viel dahinter steckt, dass sie wirklich Einsatz haben. Und danach denkt man, ja, das geht doch. Also man muss ja nicht die Welt komplett runterwirtschaften, um ein Unternehmen aufzubauen. Deswegen gerade für Menschen, die angestellt sind oder geschäftsführend oder gerade im Gründen, da reinzuschauen. Und dieses Buch ist mittlerweile Teil einer Trilogie, also einer Business Library nennt sich das. Und Bücher 2 und 3 sind sehr stark Richtung nennt man das Workbooks. Also wirklich Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. So kriegst du von Google kostenlos jeden Monat 10.000 Euro Werbebudget. Also wenn du gemeinnützig bist, kriegst du halt wirklich von Google Geld, um gratis Werbung zu schalten. Das ist Wahnsinn. Das musst du aber wissen. Und dann denkst du, hey, wenn ich das habe, dann kann ich auch das machen. Und genau dieses nimmt einen an die Hand und macht dir genau die richtige Reihenfolge zwischen Auslöser im Kopf und dann auch direkt zeigen, wie es geht. Also Warnung ist ausgesprochen. Gönnt es euch. Kauft gebraucht am besten, dann ist es noch schöner für den Planeten. Und das zweite ist wieder eine Biografie, einfach mein Lieblingsgenre, muss ich sagen, weil ich gerne von Menschen lerne. Und das ist ein ehemaliger Buddhist, ein ehemaliger Mönch aus Indien, der dem lange gesagt wurde, du darfst keinen negativen Einfluss auf die Welt haben. Das sind diese Mönche, die sich die Haare einzeln auszupfen, um keine Insekten zu töten dabei oder keine.
Okay.
Oder die zum Beispiel vor jedem hinsetzen, müssen sie den Boden fegen. Also sie dürfen praktisch nicht der Erde Schaden zufügen, Menschen sowieso nicht, also keinem Lebewesen. Und das hat er lange gemacht und irgendwann hat sich gefragt, okay, ich tue nichts Böses, aber was richte ich denn Gutes aus? Ja. Also wie erreiche ich denn Menschen? Und das hat in ihm vibriert und irgendwann hat er sich auf die Reise gegeben, zu Fuß, westwärts und viel erlebt und hat im Prinzip zwei Waffen mitgegeben von seinem Guru. Und die zwei Waffen waren, das erste war, ernähre dich vegan, also auch weiterhin kein Tier Leid zu fügen oder kein Lebewesen Leid zu fügen. Und das zweite ist, nimm niemals Geld in die Hand. Und die Menschen werden dir helfen. Und das ist eine echte Geschichte. Dieser Satish Kumar, das Buch geschrieben hat, der ist mittlerweile ziemlich alt, aber hat entsprechend eine Schule in Großbritannien aufgebaut und gibt diese Lehre weiter und geht viel um regenerative Landwirtschaft und solche Sachen. Und auch da, wenn man das liest, dann merkt man erstens, wie gut die Menschen doch sein können, wenn sie da entsprechend einen Purpose sehen. Und zweitens, es ist eine wundervolle Abenteuergeschichte. Und ich liebe diese Geschichten, wo Menschen einfach loslaufen und um die Welt reisen. Das inspiriert mich einfach dazu, auch zu sagen, okay, ich ziehe meine Sandalen an, packe den Rucksack. Ach nee, ich habe ja Frau und Kind. Na gut, nächstes Jahr vielleicht.
Ich habe letztes Jahr das Buch gehört von Alexander von Humboldt. Also es ist quasi seine Geschichte. Das war auch toll. Hast du das auch schon?
Welches? Die Erfindung der Natur? Oder?
Ja, ich glaube schon.
Ja, Hammer.
Das ist von seiner, also das ist eine der Expertinnen, glaube ich, ne, die das geschrieben hat.
Ja.
Das war also auch sehr inspirierend.
Ja, es gibt zwei Bücher von ihm und also wir haben dieses Buch gehört, da waren wir gerade auf unserer Expedition zu den Mooren der Welt, um die zu erforschen und wir waren gerade in Südamerika, also gerade die Ecke Kolumbien, wo er gewesen ist und haben das Buch angefangen.
Ja.
Und es hat uns wirklich in seinen Bann gezogen. Weil er gilt jetzt einer der ersten Umweltschützer, der auch gegen Sklaverei war und gegen Aussetzung und der auch schon erzählt hat, was für einen Einfluss es hat, wenn man Wälder abholzt.
Ja.
Und danach haben wir alle Bücher gekauft. Also auch zu seiner Russland-Expedition. Wir haben den Kosmos, haben wir hier stehen. Da war ich irgendwann in so einem Antiquitätenladen, habe den Kosmos gesehen, dieses dicke Buch, wo es alles auf der Welt beinhalten soll, damals.
Ja. Ja.
Und sehr, sehr faszinierende Persönlichkeit auch irgendwie. Also wenn es eine Chance gäbe, ihn kennenzulernen, das Buch beschreibt es.
Ist ja ganz arm dann gestorben, ne? In Berlin, glaube ich, in so einer kleinen Wohnung war das doch.
Genau. Also er hat ja wirklich sich dem Schreiben am Ende verschrieben. Und also mit Geld konnte er nicht umgehen. Er hat ja einen sehr erfolgreichen Bruder, der da das viel besser gemacht hat, auch klüger geheiratet hat und solche Sachen. Aber Humboldt war wirklich, das war so ein Naturtyp. Und dieses Buch ist so schön, weil man erzählt ja, wie er irgendwo in Ecuador auf dem Berg ist und es ist eiskalt und die haben alle Hunger und sind kurz vor dem Tod und er macht trotzdem noch Messungen, weil er so vernarrt war, das fertig zu bringen. Also sehr inspirierende Geschichte und wieder eine, also zwar nicht autobiografisch, aber auch wundervoll beschrieben. Also man kann nicht Fan sein von ihm, ohne es zu lesen. Es gibt noch ein zweites Buch, das mir leider nicht einfällt, wo noch mehr Charaktere aus der Zeit drin sind, auch.
Ich habe das ja auch auf LinkedIn gesehen, dass du dann immer wieder geteilt hast, wie viele Bücher du liest. Ich habe mich immer gefragt, wie schafft er das? Also ich habe mir in den letzten Jahren auch das Lesen neu angewöhnt und das ist ja auch das Schöne, wenn man einen Podcast macht, man bekommt auch Bücher zugeschickt. Das sind ja durchaus auch immer wieder interessante dabei. Nicht alle, aber auch immer wieder. Und ich habe mir dann eigentlich angewöhnt, morgens zu lesen. Also ich war früher auch gar kein Morgenmensch. Ist durch die Kids dann auch so gekommen, weil du hast einfach morgens die Ruhe. Das kennst du ja jetzt, das ist dann einfach später nicht so. Und bei mir sind es auch tatsächlich mehr Fachbücher gewesen, auch so ein bisschen was Biografisches, aber weniger Belletristik. Mittlerweile ein bisschen mehr, aber man muss erstmal in so einen Lesemodus reinkommen, oder? Weil das ist ja eine Ruhezeit und man ist ja sonst in diesem Alltag so hektisch. Also man hetzt von A nach B, man hat die Calls, man muss da was erledigen und das ist ja wirklich, sich mal rauszunehmen, auch vielleicht mal durchzuatmen, das hat eigentlich was Achtsames. Was gibst du Leuten mit, die sagen, ich möchte jetzt auch endlich mal ins Lesen kommen?
100%. Also ich kann es nur unterschreiben, ich habe die gleiche Lesereise durchgemacht, also ich habe auch morgens angefangen. Bei mir war das nicht wegen der Kinder, sondern der schwierige Phase, von der ich gesprochen habe. Ich kam nicht aus dem Bett. Also ich hatte keinen Bock auf den Tag. Also liege ich im Bett schon irgendwie wach und habe das Handy aufgemacht, habe LinkedIn gecheckt, habe Instagram gecheckt und dann kam ich erst recht nicht aus dem Bett, weil es mich noch mehr runtergezogen hat. Also wirklich, und dann habe ich den Vergleich gemacht, was, eine Stunde Buch lesen oder eine Stunde auf Social Media abhängen? Wie fühlst du dich danach? Nach einer Stunde Social Media fühlst du dich wirklich beschissen.
Das ist so Fastfood, ne?
Das ist wirklich, und du vergleichst dich und es sind immer irgendwelche andere Menschen, die gerade glücklicher sind, reicher sind, schöner sind, wie auch immer, auf allen Social Media Plattformen, also auch unserer Business-Plattform LinkedIn, die wir auch gerne nutzen. Und nach einer Stunde lesen, also oft ist es so, du findest eine Stelle, die gerade zu deinem Leben passt, egal welches Buch, das ist, weil du diesen Tunnel hast und ein Thema beschäftigt dich bestimmt gerade und irgendwie ist deine Antwort dabei und das inspiriert dich. Das passiert bei Instagram manchmal, dass man denkt, oh, das ist das Produkt, was ich gerade brauche, aber beim Lesen ist das wirklich schön. Also habe ich angefangen aufzustehen, mir einen Kaffee zu machen und morgens 1-2 Stunden zu lesen. Und in 1-2 Stunden kommst du schon ziemlich weit, gerade bei den Sachbüchern, die halt so 200 Seiten haben, schaffst du schon so ein Viertel. Und denkst du, hä? Wie ist das denn jetzt passiert? Und dann willst du auch weiterlesen. Dann habe ich angefangen, statt in der Mittagspause irgendwie noch einen Call zu machen. Habe ich gesagt, ich gehe eine Stunde spazieren, entweder Hörbuch hören oder mich auf eine Bank und lese dann.
Ich gehe eine Stunde lesen.
So, und das sieht auch komisch aus, wenn du im Büro liest. Also das verstehen die Menschen auch nicht. Also Dinge.
Mit dem denn los?
Was ist mit dem? Hä? Deswegen auch, Hörbücher mache ich einfach sehr gerne. Auch mit spazieren gehen, auch mit Kind. Und bei mir war abends wieder schwieriger. Abends schlafe ich buchstäblich nach 2 Seiten ein. Also habe ich oft nach Feierabend 18, 19 noch ein Nickerchen gemacht und dann so lange gelesen, wie es mir ging. Also ich habe wirklich lesen, meine Zeit lesen gewidmet. Also kein Social Media mehr, keine Serien gucken mehr. Und das Gehirn ist ja so schön, das nimmt das für solche Dinge irgendwann an und das wird zum Ritual. Ja. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen ist ja ein Buch die Woche lesen und ein Buch die Woche hören, da bist du schon bei 100. Und es müssen nicht mehr die dicksten Bücher sein. Wie gesagt, gerade die Sachbücher sind nicht so dick. Wenn du jetzt anfängst Richtung Fantasy-Romane, wird das schwierig. Aber die kann man auch noch einstreuen.
Früher ging mir das nämlich so, wenn ich ein Buch gelesen habe. Also ich habe mal von Frank Schätzing Der Schwarm gelesen. Ich weiß nicht, ob du das auch mal gelesen hast. Das
ich habe es gehört. Und ich fand's
über die Serie reden wir lieber nicht, aber das Buch war sehr gut. Und dann habe ich danach das nächste bekommen. Ich glaube, das war Limit. Da ging es irgendwie um so einen Fahrstuhl ins Weltall und ich kam da gar nicht rein und immer wenn ich abends angefangen habe, wusste ich schon nicht mehr, was eigentlich zuletzt passiert war, weil da dauernd neue Personen auch in die Story geschickt wurden und deswegen dachte ich mir immer, boah, wie bleibe ich da am Ball, wie ziehe ich mir da auch was raus und mir hat eigentlich geholfen, dann Notizen zu machen. Ich habe dann Evernote früh in meine Gewohnheit mit eingebunden und weil ich mir immer gesagt habe, krass, wenn ich jetzt, ich lese das jetzt und ich kann dir aber eigentlich gar nicht mehr sagen, was in den ersten 100 Seiten für mich wirklich wichtig war. Also ich wollte irgendwie was rausziehen, was abstrahieren, irgendwie was destillieren bestenfalls. Und das habe ich mir so beibehalten. Manchmal mache ich das auch handschriftlich. Ich habe auch noch so ein handschriftliches Journal, was ich jetzt nicht regelmäßig pflege, aber immer wieder. Und gerade wenn man es handschriftlich festhält, finde ich, ist es ja noch mal stärker.
Auf jeden Fall. Und das raten auch viele Menschen, die viel lesen. Also das Wichtigste ist, dass man im Lesemodus ist gedanklich. Also man kennt das auch, man liest seine Seite und denkt gerade über was andere Sachen nach und merkst, was habe ich eigentlich gelesen? Ich habe doch die Seite gelesen. Ich lese sie nochmal und dann halt doch.
Also, du denkst an was anderes, das können wir offensichtlich ja auch.
Das ja, aber dann irgendwas, da können wir uns sehr gut selbst betrügen. Was ich dann mache, ist, weil ich sehr faul bin, ich habe halt einen Textmarker, wo ich mir Textstellen anmarkiere. Also wirklich mit Stift und dann ankreiden. Das funktioniert sehr gut, weil bei meinem Durchblättern, man braucht meistens nur 1-2 Wörter und dann fällt es einem wieder ein. Und so zwingt man sich auch aufzupassen. Also anders gesagt, wenn ich 10 Seiten gelesen habe oder 20 und mir nichts angemarkert habe, dann heißt das, ich bin gerade nicht im Modus. Dann kann ich es auch lassen, dann kann ich auch spazieren gehen oder weiß ich nicht was machen, mit dem Kind spielen. Aber manchmal merkst du, du bist drin und du bist nur noch am Ankreiden, weil du sagst, oh cool, oh wow, oh wow. Und dann kommt jetzt noch die Post-its dazu und dann kommt noch eine Kugelschreiber, die Ideen dazu und das ist das, wo wir vom Flow sprechen und den man auch beim Lesen sehr gut haben kann.
In eurem Podcast New Work Stories habt ihr euch ja auch mit vielen Autoren und Autorinnen unterhalten. Hast du so ein Buch, bei dem du sagst, das ist ein richtig gutes New Work Buch?
Ja, klar. Also tatsächlich für Einsteigende habe ich immer das Thema Leadership bei Game of Thrones. Nie von gehört.
Wirklich nicht.
Wow. Also, okay. Okay, fangen wir mal an so an. Game of Thrones, schon mal von gehört?
Ja, das habe ich schon gesehen.
Okay, sehr gut. Dann gibt es 2 Autoren, die darüber praktisch davon ableiten, wie New Work funktioniert. Und das Buch ist genial.
Habe ich echt noch nicht gehört. Leadership von Game of Thrones. Ist ja interessant.
Also kannst du googeln, ist im Fahlen Verlag erschienen.
Ja.
Gerade einer der Autoren ist auch sehr aktiv auf LinkedIn, das heißt, man kann ihm auch folgen, weil er das Thema auch fortführt. Aber wenn man Game of Thrones mag und sich oder liebt bis zu den letzten zwei Staffeln und sich mit dem Thema New Work beschäftigen soll, ist das wirklich der Sweet Spot. Weil die schaffen das, alle Themen, die irgendwie eine Rolle spielen, von Leadership, fairer Bezahlung, weiß ich nicht was, Purpose, da reinzubringen und nehmen einfach Charaktere raus und beschreiben anhand dessen Menschen, meistens Menschen, wie New Work funktioniert. Und ich finde, die haben es geschafft, wirklich alle Themen abzubilden, auf eine Weise, die es interessant macht. Weil es gibt hier jede Menge New Work-Bücher, die alles irgendwie umreißen möchten. Und das macht es richtig gut.
Also so ein Leader ist dann der John Stark, so hieß er doch, oder? Ist dann so der Leader wahrscheinlich?
Ja, nee, eben nicht. Also der ist halt... Also der entwickelt hat dann ein schönes Character Development. Ich sage dir, der beste New Work Leader, der im Buch beschrieben ist, den kennst du, hast du nicht so auf dem Schirm.
Ja, das ist sein Homie wahrscheinlich, oder? Der,
das kann ich doch nicht spoilern. Also das ist ja wirklich,
wir verraten es nicht.
Aber das ist eins der Bücher, wo ich wirklich viele Post-its drin habe. Hatte ich Voraussetzungen, dass man entsprechend die Serie mag oder kennt. Aber dann ist es ein wundervoller Einstieg und ehrlich gesagt auch für die Menschen, die sich mit dem Thema schon beschäftigen, ist es macht richtig Spaß. Weil man kann, diskutiert auch im Kopf. Und deswegen war die Podcast-Folge eine der Folgen, die mir am meisten Spaß gemacht haben, weil die auch einfach smart sind. Und da soll wohl ein neues Buch kommen. Er hat irgendwas angeteasert zum Thema Dune. Die beiden Filme, die ich noch nicht gesehen habe, die ich noch nicht gelesen habe, aber es wird überhoch gepriesen. Das hat gerade im Rahmen der Geburt gewesen, wo ich nicht ins Kino gehen konnte, aber nicht mehr aufspare, weil alle meine Freunde sagen mir immer, oder haben mir geschrieben sofort, du musst es im Kino gucken, dies und das, und ich so, ach cool, irgendwann gönne ich mir ein Double Feature ohne Ablenkung.
Manfred Klapproth und Marc Hübner-Weinhold.
Genau, also gerade Marc ist sehr aktiv auf LinkedIn und der macht auch super viele historische Vergleiche. Also geht es zu folgen.
Lass uns nochmal über den Podcast sprechen, New Work Stories. Ja. Kurz vor der 200. Folge habt ihr aufgehört. Die hättet ihr doch noch machen können, oder?
Ja, tatsächlich. Also wir haben auch wirklich einen, wenn ich mich selbst loben darf, einen ziemlich guten Job gemacht, den fortzusetzen, obwohl ich 9 Monate im Zelt gelebt habe in Nord- und Südamerika.
Und hast du von dort aus gepodcastet?
Von dort aus habe ich irgendwie so, weiß nicht, manchmal McDonald's, manchmal irgendwie doch noch vor einem Airbnb in WLAN gefunden. Und dann haben wir auch wirklich auch den Deutsche Bahnvorstand interviewt oder den Tobi Beck oder sowas. Also hat immer irgendwie da geklappt. Und da habe ich es durchgezogen und dann kam ich zurück und dann hat sich schon angedeutet, dass Lisa nicht mehr bei Xing bleibt, also mein Co-Host.
Sie war ja auch mal hier im Podcast vor Ewigkeiten.
Das glaube ich sofort. Also ich habe mal durchgeschaut, also allein, dass welche Folgen noch kommen, die du interviewt hast, finde ich schon toll. Aber sie hat dann nach fast 10 Jahren hat sie Xing verlassen und ohne sie den Podcast für Xing zu machen, weil ich ja bei Xing nie gewesen bin, hätte keinen Sinn gemacht. Und das war für mich okay aus 2 Gründen. Grund Nummer 1 ist, nach 4 Jahren New Work Podcast habe ich das Gefühl gehabt, schon alle Themen durchgearbeitet zu haben. Ich wollte mal so ein bisschen davon mich weiterentwickeln. Und ich wollte noch mehr Bücher. Und Bücher geht nicht so gut, wenn man das zu zweit interviewt, weil eine Person hat es gelesen, die andere nicht und das und das. Und deswegen dachte ich, okay, ich mache jetzt mal eine Pause, die gerade stattfindet. Aber ich werde einen neuen Podcast machen, eben mit BuchautorInnen, Buch gelesen, ins Thema einsteigen und dann versuchen, da Themen zu finden, die andere Podcasts nicht finden. Denn das lieben die AutorInnen. Also wirst du auch kennen.
Ja, absolut. Hast
und sagst du, hey, auf Seite 136 schreibst du dies und das, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Das finden die richtig gut.
Ich hatte den Carsten Schermuli, ich weiß nicht, der war bestimmt bei euch ja auch. Und, und dann hatte ich seine Bücher gelesen. Er so, hast du die richtig gelesen? Ich so, ja klar, das machen aber nicht alle, sagt er.
So, und so entsteht die beste Podcast-Folge. Und genau das. Und nicht nur zu fragen, ja, wie bist du denn auf diesen Titel gekommen? Oder auf der ersten Seite fangt ihr an mit, das ist doch langweilig. Es macht den Zuhörenden keinen Spaß, es macht den AutorInnen keinen Spaß. Deswegen das Buch lesen, durcharbeiten, deine Themen reintauchen, vielleicht sogar Fehler finden. Da entsteht eine Magie, wo auch Freundschaften draußen stehen. Also wir hatten jetzt schon zweimal Stefanie Stahl im Podcast, die muss Heimat finden und ihren ganzen Büchern, Dutzende auch. Und es ist toll, dass man darüber eine Beziehung aufbaut und von Podcaster zu Podcaster. Dadurch kommst du auch an Menschen ran, die eigentlich nicht so verfügbar sind. Also wir hatten Wladimir Klitschko, weil er gerade ein Buch rausgebracht hat.
Ja, das ist natürlich auch ein Traumgast, ne?
Das ist ein Traumgast, so, aber sonst würde er sagen, ja, sorry, wir haben hier gerade Krieg, ich habe andere Dinge zu tun.
Ja.
Aber es war nicht ein Krieg, das war lange vorher. Aber solche Persönlichkeiten haben oft ein Buch.
Es ist dann ein Zeitfenster, das sich gerade mal öffnet, wenn das Buch erscheint, ne?
Ganz genau. Da muss man Timing für haben. Da hilft es auch, im engen Austausch mit Verlagen zu sein, die auch die Themen in die Podcasts der Welt rausziehen wollen. Die haben Podcasts ja auch auf dem Schirm. Das heißt, wenn du ein Format hast, was angesehen ist, dann scheue dich nicht, auf die mal zuzugehen und zu sagen, schick mir kostenlos ein Leseexemplar zu. Ich lese es gerne und interview dann die entsprechenden Menschen.
Und dann die Reise. Südamerika. Also wo wart ihr überall und was habt ihr da gesehen und erlebt, was jetzt für heute und eure Arbeit wichtig wird?
Ja, also wir sind gereist vom Norden Kanadas bis zum Süden Feuerlands, also Patagonien. Also einmal Nord- und Südamerika quer durch, um entsprechend die Moore der Welt zu erforschen, weil alle verschiedenen Moore, die es auf der Welt gibt, gibt es auf diesen beiden Kontinenten. Und da haben wir sowohl dokumentiert, bringen jetzt in 2 Monaten unseren Dokumentarfilm ins Kino, Mission to Mars. Und während wir gefilmt haben, haben wir entsprechend viel Natur gesehen, viele ExpertInnen interviewt, indigene Menschen gesprochen und wirklich viel versucht zu verstehen, wie funktioniert dieses Ökosystem, warum ist es so wertvoll, warum ist es so schützenswert, wie schön kann es sein, was Bilder halt sehr gut übertransportieren können und am Ende warum wir und wie wir sie renaturieren können, weil überall auf der Welt werden diese Ökosysteme einfach zerstört. Mhm. Und da waren wir mit einem kleinen Allradfahrzeug, also dem kleinsten Expeditionsmobil der Welt unterwegs, also 2 Sitzer mit Dachzelt obendrauf. Und wir waren in den Everglades, in den Sümpfen.
Aber habt ihr einen Sponsor gehabt?
Wir haben das eigenfinanziert. Tatsächlich haben wir vorher schon die gemeinnützige Organisation gegründet, sodass wir halt direkt auch Partner mit reinholen können. Also der erste Partner, den wir hatten für unsere Mission, war die Marke Patagonia dann. Also ich war so vom Buch inspiriert, dass ich dachte, ich muss die mal schreiben. Und das hat wirklich gepasst. Die haben nicht die Reise finanziert, aber dass wir den Dokumentarfilm machen, haben sie finanziert.
Ja. Aber die sind nicht in Deutschland, oder? Oder haben die hier auch Büros?
Büro ist in Europa, in Niederlande, aber in Berlin sitzen auch ein paar Leute. Das heißt, man kann mit denen auch auf Deutsch sich anschreiben.
Und wann kommt der Film und was erwartet uns da? Mach mal Appetit.
Die Uraufführung wird Mitte Oktober sein mit Family, Friends und Partnern. Und es ist eine persönliche Geschichte. Es geht halt wirklich darum, wie wir uns kennengelernt haben, warum wir diese Mission angetreten haben und was wir dort erlebt haben. Aber es ist eine persönliche Geschichte, wenn ich meine Perspektive mit reinbringen darf. Ich hatte halt lange diese Frage, was kann ich bewirken? Wo kann mein Impact sein? Und dann hatte ich auch das Thema, dass ich niemals Kinder haben werde persönlich, weil ich einfach nicht die Eigenschaft dazu habe mehr. Mhm. Und dann habe ich entsprechend diese Frau kennengelernt, die sich für Moore begeistert. Wir haben uns auf diese Reise begeben und tatsächlich ist sie unterwegs schwanger geworden. Also in Panama haben wir erfahren, dass wir ein Kind bekommen. Und das war so krass in meinem Kopf, dass ich gemerkt habe, diese Reise hat, also während ich eigentlich die Reise mache, um die Natur wiederherzustellen, hat die Natur mich wiederhergestellt. Und das gilt es zu verstehen, dass wir in dieser Natur nicht auskommen, dass wir uns in Häuser bewegen, wo wir sicher sind, aber gleichzeitig die Natur kaputt machen, die uns vor den Katastrophen schützt, dass der Klimawandel da ist und wenn wir die Mangroven, die auch im weiteren Sinne Moore sind, wegnehmen, dass die Hurricanes direkt ins Land reinfliegen und nicht mehr gestoppt werden können, dass die Moore die CO2 speichern, sobald die trockengelegt werden, das ganze CO2 in die Luft geht und. Und am Ende wirklich wollen wir sagen, beschäftigt euch mit dem Thema und auch ihr könnt was bewirken. Also wenn das 2 kleine Leute aus Osnabrück/Hannover können, dann können alle Menschen was beitragen und dazu möchten wir sie herzlich einladen.
Ich habe vor einer Weile eine Dokumentation gesehen über Gorillas und da ist dann so ein Dokumentarfilmer nach Afrika geflogen. Ich kann dir nicht mehr sagen, welches Land das war. Und da sind die dann also in den Urwald gegangen und haben sich dann mit der Kamera da ganz vorsichtig bewegt und dann natürlich auch mit Einheimischen gesprochen. Und dann ging es sehr schnell um das Thema, dass der Wald dort auch abgeholzt wird in großen Teilen, was natürlich fürchterlich ist für die Gorillas und auch für die Menschen und die Natur sowieso. Und es ging dann darum, warum passiert das? Und es wird getan, um es wiederum zu verkaufen, was Geld in die Kassen der Leute bringt, die dringend Geld brauchen. Also das ist in Teilen auch ein bisschen nachvollziehbar, warum sie es tun, auch wenn es dadurch nicht besser wird. Aber ich will nur sagen, es gibt so echt schlimme Sachzwänge. Und manchmal könnte man denken, also wie löst man das alles? Ne? Es ist leichter, pessimistisch zu sein, sagen wir mal so. Und nichtsdestotrotz sind wir optimistisch. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast. Es geht ja darum, was zu bewirken, etwas zu unternehmen, etwas auch vielleicht experimentell mal anzugehen. du beschäftigst dich ja mit dem Thema Nachhaltigkeit und es gibt viele Akteure und Akteurinnen weltweit. Es gibt eine große Bewegung und trotzdem gibt es dann immer wieder so diese Nachrichten, die einen vielleicht auch nachdenklich machen. Kriegen wir da noch die Kurve? Wie sind da so deine Gedanken zu diesem Hin und Her?
Man schwankt.
Ja.
Man schwankt und es ist super schwer, teilweise sich zu sagen, hey, wir schaffen das. Weil was Bischof Marsch macht, hat einen Einfluss und wir schützen Moore, wir renaturieren Moore in Deutschland. Aber was wir da machen, das kann einen Shell innerhalb von einer Sekunde kaputt machen. Und worauf man keinen Einfluss hat, man schwankt. Aber was ich sagen kann, ist, was in meiner Macht liegt, ist, das Beste zu tun, was ich kann. Und das ist genau meine Motivation zu bilden, okay, was kann ich beeinflussen? Und ich meine, wir haben vor 2 Jahren angefangen, dass wir uns mit solchen Umweltzerstörern nicht vergleichen können, ist klar. Aber was wir merken, ist halt, dass wir viel Unterstützung bekommen. Also auch gerade auf LinkedIn, es ist halt so, wir posten ein Update und viele Menschen sagen, cool, dass ich es mache, danke, dass ich es mache. Dann spenden die bei Moratonen, wo es darum geht, Sport zu machen, um Moore zu renaturieren. Vielleicht kann ich gleich was noch dazu sagen.
Auf jeden Fall, gerne.
Machen die Menschen mit, weil der Moraton ist eine Möglichkeit für Menschen teilzuhaben. Also anders erklärt, wenn immer wir einen Vortrag haben über Moorschutz, dann erzählen wir das, den Menschen verstehen am Ende, okay, Moore sind nicht nur gruselig und hässlich, sondern viel schöner und haben einen wichtigen Einfluss auf unsere Umwelt. Und dann ist die Frage immer, was kann ich tun? Und früher musst du immer sagen, ja klar, ihr könnt Mission Tomage oder NABU oder BUND Geld spenden, dass die Moore renaturieren können. Ihr könnt auf torfhaltige Blumenerde verzichten, weil für diese werden Moore kaputt gemacht. Und das war's. Und jetzt haben wir den Moraton entwickelt, dass wir sagen können, ladet die App runter vom 8. September bis zum 19. Oktober, bewegt euch und für jede Bewegung müssen unsere Sponsoren Geld bezahlen.
Ja.
Je mehr ihr bewegt, desto mehr müssen die blechen und das ist ein schöner Weg, um da entsprechend Geld einzusammeln und das finden die cool.
Und so machen wir es ja auch mit dem Eisbaden, eigentlich genauso. So. Also wir rufen auf, geht mal rein, traut euch, ist übrigens auch für die Gesundheit nicht schlecht.
Genau.
Und dann suchen wir uns Unternehmen, die das sponsoren und das geht dann an gute Zwecke. Also das ist eigentlich ein schöner Mechanismus.
Total. Und weil die kein Geld in die Hand nehmen müssen. Die müssen nicht nur bewegen, was für sie, also ist ja auch Gesundheit für die eigene Gesundheit gut, also für deren Gesundheit.
Mhm.
Und deswegen ist es halt so wichtig, aber wir spüren halt, dass es die Menschen was in denen auslöst. Und wir machen den Moraton auch, dass sich die Menschen mit dem Thema Moor beschäftigen, weil indem sie halt für das Moor was machen, wollen sie auch wissen, was sind so die Vorteile und werden auch irgendwann zu Moor-Enthusiastinnen, was wir einfach spüren, jetzt nach 2 Jahren läuft es irgendwann. Also irgendwann, also Wälder sind wichtig, Wälder sind gut, Wälder brauchen wir auf jeden Fall. Aber wenn man weiß, dass die Moore auf der Welt doppelt so viel CO2 speichern wie alle Wälder zusammen, fängt man irgendwann an, auch darüber nachzudenken. Und genau das wollen wir bewirken, dass die sich da mit dem Thema beschäftigen, was eigentlich unsexy war.
Genau, Wälder sind immer Thema. Ne? Wir waren jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern bei uns bei den Ivenacker Eichen. Das sind die ältesten Eichen Deutschlands. Da waren wir mit den Kindern jetzt in den Sommerferien. Also ich fand das toll. Da steht dann die älteste Eiche, die auf 1000 Jahre geschätzt wird. Also die älteste Deutschlands, die wie ein Dinosaurier aussieht. Und dann sieht man so eine Zeitleiste, was alles so passiert ist so während dieser 1000 Jahre. Da saß dann unter anderem, wie heißt denn der berühmte Maler? Aus der Renaissance, der saß dann auch schon da und hat das gemalt. Also Wahnsinn, was da alles passiert ist. Aber über die Moore wird nicht so viel gesprochen. Also ich wüsste jetzt keinen, außer dir und euch, der das so thematisiert. Das mag an mir liegen, aber man muss wahrscheinlich noch viel für die Wahrnehmung tun der Moore, ne? Weil du schon am Anfang sagtest, naja, man denkt dann eher auch an Harry Potter und so weiter und so fort. Aber wie machst du es vielleicht auch als Marketer, um dieses Thema groß zu machen und die Aufmerksamkeit dazu zu bekommen?
Also Moore haben in Anführungsstrichen Glück gehabt, dass wir alle jetzt über CO2 oder Kohlenstoff sprechen. Das war vor 10 Jahren noch kein Thema, aber die haben damals schon so viel Kohlenstoff gespeichert. Aber jetzt, wo alle sagen, wir müssen irgendwie CO2 oder Kohlenstoff im Boden halten, sind sie aufgepoppt eigentlich jetzt. Weil die Wissenschaft weiß das schon seit Jahrzehnten. Und genau diesen Hebel nehmen wir und wir sagen halt, das ist wichtig. Aber Moore können auch so viel mehr. Die können halt Wasser speichern. Diese Schwammfunktion, die eine Moore haben, die ist heutzutage noch viel wichtiger, weil die größte Probleme ist nicht mehr der CO2-Speicher, sondern dass das Wasser, wenn es da ist, viel zu viel ist. Wir Fluten haben überall oder es bleibt monatelang aus und entsprechend haben wir dann entsprechend Dürren. Und genau da nehmen Moore eine große Funktion ein. Das dritte ist tatsächlich Biodiversität. Also wir Menschen verstehen ja langsam, wir haben keine Insekten mehr. Wir haben keine Reptilien mehr. Wir haben fast keine Vögel mehr. Und da sind die Moore eigentlich das Zuhause für genau diese manchmal unleidigen Lebewesen. Aber die braucht es einfach. Weil wenn wir die nicht mehr haben, bricht halt die ganze Nahrungskette zusammen und wir bekommen riesige Probleme. Vielleicht noch vor den 2 Grad, die uns an den Rand der Existenz bringen könnten. Mhm. Und genau da versuchen wir diese Geschichten zu erzählen. Deswegen gibt es den Film, deswegen wird es auch ein Buch geben, weil ich ja meinte, Filme können viel erreichen, Bücher aber noch mehr meiner Meinung nach. Aber deswegen versuchen wir auch Unternehmen zu involvieren. Weil Unternehmen haben erstens oft viele Mitarbeitende, mit denen wir ins Moor gehen können und Renaturierung machen können. Und die haben auch noch Kapital. Und das Kapital braucht es am Ende. Und ich kann natürlich von 100 Menschen 50 Euro einsammeln, was super schwer ist, diese hohe Summe einzusammeln. Oder ich kann von einem Unternehmen 5.000 nehmen.
Genau.
Und genau deswegen haben wir den Fokus, also wir bieten für alle Menschen, dass sie Moor-Partnerschaften abschließen können, um Teil unserer Mission zu werden. Und das hilft uns immens. Aber gerade die Unternehmen halt sitzen halt auf, die haben Reserven, die sie verwenden können.
Ja.
Und teilweise sind es auch die, die es kaputt machen. Also es ist auch deren Pflicht, da was zu tun, dass es wiederhergestellt wird. Und da gehen wir rein, aber da merken wir auch, dass die Unternehmen viel mit Wald machen und verstehen, gibt es eigentlich was Neues, und das ist unser Vorteil. Unternehmen wollen auch mal neue Sachen machen. Und wenn alle
genau, Wald machen, Bäume gepflanzt, haben wir schon mal Teambuilding.
Bingo. Das heißt, sie suchen irgendwie, was ist das, dann haben sie irgendwo vielleicht doch in Tagesschau was von Mooren gehört, googeln das und landen bei Mission Dommage, die wir natürlich sehr herzlich annehmen für den Moorathon oder für andere Aktionen.
Ist auf jeden Fall auch ein geiler Name, Mission Dommage. Ist ja auch wichtig.
Ja.
Und mit Mooren lässt sich auch viel veranstalten. Roger Moore, Give Me More, da habt ihr sicherlich auch schon einiges gesammelt.
Wir probieren immer wieder. Deine Tochter wird wahrscheinlich sagen, alles ziemlich cringe. Aber in unserer Generation kann man auch ein bisschen klassische Wortspiele machen, um da einfach die Aufmerksamkeit zu generieren.
Was ist euer Ziel? Wo wollt ihr hin?
Also unternehmerisch ist unser Ziel jetzt, neben dem Umweltschutz eine neue Säule aufzubauen, das ist Technologie. Also mit gemeinnützigen Organisationen, die wir sind, kann man schon viel erreichen mit Spenden und Naturschutz, aber wirklich was erreichen kann man nur mit Technologie und InvestorInnen. Und genau das bauen wir gerade auf. Wir haben gerade eine Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima bekommen, um Sensoren und Wassermanagement für Moore zu entwickeln, also sehr hochtechnologisch. Mhm. Und da haben wir jetzt ein Jahr Zeit, um das zu entwickeln, haben schon einen großen technologischen Konzern als Partner, den ich noch nicht nennen darf, aber der ist einfach dabei. Mhm. Und auch schon ein Investor, der uns die Sensoren gibt. Das heißt, wir seit diesem Monat legen wir los und werden das Thema wirklich nochmal von Grund auf technologisch aufbauen, um da einfach eine Technologie zu haben, um anderen zu ermöglichen, möglichst schnell und effizient Moorrenaturierung zu machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist das Torfmoos. Also Torfmoos ist eine Pflanze, aus der das Moor entsteht. Das ist so
ja.
Sieht so aus wie so eine Wurzel, aber hat keine Wurzeln. Und das ist dieses Pflanze ist vom Aussterben bedroht, weil es einfach keine Moore mehr gibt. Und das Problem ist, du brauchst diese Pflanze, um Renaturierung zu machen als Saatgut. Und wir haben so ein Projekt, wo wir investieren werden, um diese Pflanze zu züchten und dann entsprechend zu distribuieren. Und das wird unseren Impact auch exponentiell steigern, weil wir einfach nicht nur an einem Moor arbeiten können, sondern wirklich andere Moore befähigen können, sich zu renaturieren. Und da ist halt der Impact von Unternehmen. Als Familie ist es halt so, wir haben das Privileg, und ich möchte auch vom Privileg sprechen, weil wir natürlich in dem Land leben, wo wir sicher sind, wo wir frei sprechen können. Wir sind weiß, wir sind gesund, aber wir haben das Privileg, etwas zu tun. Und
viel mehr geht ja nicht, ne? Eigentlich.
Wir haben das DNA-Lotto sowas von gewonnen. Also wir sind beide weiß, wir sind auch noch heterosexuell. Also wirklich toll. Ich habe fast noch volles Haar. Also wir haben das Privileg, dass wir leicht an Ressourcen rankommen in Deutschland. Mhm. Und deswegen ist unsere Aufgabe, das auch zu tun. Und das tun wir, indem wir sagen, wir haben auch eine Lösung für das Klimaproblem gefunden. Theoretisch, zahlenbasiert, könnten wir mit der Renaturierung der Moore unsere Klimaziele von Deutschland erreichen. Also allein durch die Moore zum Beispiel. Und dieses Potenzial wollen wir nutzen, wollen wir rausbringen und sind überzeugt davon, dass wir damit möglichst viele Menschen erreichen können. Und wir werden nicht aufhören zu reden und in Podcasts zu gehen und auf Bühnen zu gehen, bis nicht alle Menschen verstehen, Moore sind unsere Chance und die wollen wir nutzen.
Super. Viel Erfolg damit weiterhin. Cool, dass du uns das heute mal erklärt hast, weil das ist ja auch wirklich erklärungsbedürftig. Das ist jetzt nichts, was man mal so im Smalltalk mit abfrühstückt. Also es finde ich total wichtig, dass wir darüber mehr sprechen, dass wir darüber mehr erfahren, was wir tun können. Wir haben hier bei uns in der Nähe von Rostock auch ein Moor zwischen Ribnitz und Dierhagen. Das wollten wir uns auch mal mit den Kids anschauen. Also dass wir da auch die nächsten Generationen so ein bisschen sensibilisieren und ranführen. Ich meine, auch in der Schule, man kann da ja das auch mal auf den Plan holen, gemeinsam mal einen Wandertag ins Moor machen. Da sind wir ja als Väter eigentlich auch so ein bisschen in der Pflicht, ne? Oder als Eltern generell, das da auch so ein bisschen mit weiterzugeben. Also ihr seid dann sicherlich auch viel in der Natur oder werdet es zukünftig sein?
Wir sind sehr viel in der Natur, auch also immer Kind im Rucksack, schon als klein auf, schon mit ein, zwei Wochen musste er praktisch mitkommen ins Moor, weil wir einfach Projekte haben, die gemacht werden müssen als Startup. Für euch als Rostock, ihr seid ja relativ nah an Greifswald dran. Mhm. Und Greifswald ist die wissenschaftliche Hochburg der Welt eigentlich für Moorschutz. Also mal hinfahren und sich die Stadt angucken, ist auch sehr schön, wegen Buch.
Jetzt fällt es mir auch ein, genau, Caspar David Friedrich, der war nämlich bei diesen Iwanacker Eichen auch mit dabei, weil der die gemalt hatte, so war
es. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Caspar David Friedrich malte genau diese Landschaften, die ja wirklich sehr, sehr beliebt sind seit jeher. Klammer mal die Nazi-Zeit aus, aber auch wieder ein sehr schönes Buch über ihn, Zeit der Stille oder so heißt das. Also wirklich eine tolle Biografie über ihn. Und der malt die Moore. Du hast fast immer Moore auf dem Bild, wenn es nicht gerade das Meer ist, mit den Nebeln und den Düsten, mhm. Das sieht gruselig aus, aber das löst was in einem aus, es sieht wirklich schön aus. Und wenn man dieses Bild sieht und gleichzeitig weiß, dass diese Moore unseren Planeten schützen, dann will man doch auch was sagen und sagen, hey, ich möchte eine Moorpatenschaft haben und da entsprechend mitmachen.
Und das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Eure Website, Moraton, steht an. Film kommt, Buch kommt, also viel in der Pipeline. Klingt sehr gut. Alles Gute und vor allen Dingen auch bleibt gesund, ne?
Ganz herzlichen Dank. Bis ganz bald.
Tschüss. Bis bald. Danke dir. Ciao. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode 260 mit Alexander Kornielsen. Checkt das unbedingt mal ab, folgt dem Mann, folgt Mission to Mars, alles in den Shownotes, LinkedIn, Website und auf YouTube gibt es auch noch ein bisschen was zu sehen, also alles dort. Außerdem die Buchtipps von Alexander und wenn ihr mögt, dann könnt ihr mir auch gerne Feedback geben. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Schreibt mir nochmal eine LinkedIn-Nachricht, schreibt mir nochmal über meine Webseite gabrielrath.com. Dort gibt es einen Kontakt. Wie gefällt euch der Podcast? Was wünscht ihr euch? Was geht gar nicht? Was stört euch? Ich möchte das gerne von euch wissen. Ich freue mich auch über Support, wenn wir das hier größer machen gemeinsam. Und da könnt ihr unterstützen, indem ihr den Podcast bewertet. Mit 5 Sternen, das wäre so das Optimum in eurer Podcast-App, Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt dort auch eine Rezension schreiben. Vielen, vielen Dank dafür. Das hilft mir wirklich, diesen Podcast weiterzumachen. Ich stecke da viel Blut, Schweiß und Tränen rein und viel Leidenschaft. Und ja, ihr könnt einfach dazu beitragen, dass diese Reise hier weitergeht. Ich freue mich auch über Tipps, wer hier mal in den Podcast kommen könnte. Vieles entsteht über Connections und Intros. Auch das ist immer eine gute Idee, wenn ihr da auf mich zukommen wollt. Ansonsten können wir auch zusammenarbeiten. Ihr könnt als Partner in diesen Podcast kommen, präsentiert den New Work Chat und seid dabei, wenn wir die neue Arbeitswelt beleuchten und zeigen, welche Chancen es gibt. Außerdem könnt ihr mich als Speaker und Moderator buchen. Auf eurer Veranstaltung bin ich gerne mit dabei. Schaut euch das an auf meiner Webseite gabrielrath.com. So viel für heute. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City. Bleibt gesund und bleibt connected.